Halleluja. Halleluja, Vater. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Ich danke dir, dass wir nicht allein hier sind und nur in die Luft singen, sondern dass du hier bist. Dass dein Heiliger Geist uns erfüllt, dass wir nicht allein gelassen sind, sondern dass wir erfüllt sind von deiner Gegenwart, Herr. Und ich bitte dich, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst für die Predigt heute Morgen. Dass du durch mich hindurch sprichst. Ich danke dir, dass du schon bei meiner Vorbereitung dabei warst. Und ich bitte dich, dass ich durch meine Worte heute Morgen jetzt explizit Menschen hier erreiche, dass ich durch meine Worte Herzen anspreche, damit sich diese Herzen dir zuwenden, damit du alle Ehre bekommst, Herr, weil du hast es verdient. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, guten Morgen. Es ist eine große Ehre, heute Morgen hier zu sein. Ich habe schon einige Male bei uns in der Jugend gepredigt und davor auch schon in Jugenden. Aber noch nie im Gottesdienst tatsächlich, deswegen ist das heute für mich ein erstes Mal. Und ich mache in der Jugend immer ganz gerne so ein kleines Stimmungsbarometer. Sag mal, wie geht's euch? Das ist gut, das ist so mittel und das ist schlecht. Oh, ziemlich viel gut, sehr schön so, halb gut. Super. Mir geht's auch ganz gut oder so. In dem Bereich. Aber ich bin gespannt, was wir heute noch in Gottes Wort lernen werden. Ihr Lieben, Christ zu werden ist echt unangenehm. Christ zu werden ist echt unangenehm. Aber wenn ich jetzt einige Jahre zurückgehen könnte, würde ich mich auf jeden Fall wieder dafür entscheiden. Aber lasst mich euch erklären, was genau ich damit meine. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Meine beiden Eltern sind wiedergeborene Christen, sind heute Morgen auch hier. Schön, dass ihr da seid. Und so wurde ich natürlich auch christlich erzogen, logischerweise. Ich bin also mit den ganzen Geschichten der Bibel aufgewachsen. Ich bin mit Gebet aufgewachsen. Ich habe Jesus früh kennengelernt. Und ich habe auch schon mit jungen Jahren Jesus mein Leben übergeben. Aber ich war nicht wiedergeboren. Als Teenager habe ich mich dann von der Gemeinde meiner Eltern distanziert und bin gar nicht mehr in den Gottesdienst gegangen. Ich habe zwar nach wie vor noch an Gottes Existenz geglaubt. Ich habe daran geglaubt, dass Jesus gestorben ist und dass er leibhaftig auferstanden ist. Ich habe an Wunder geglaubt. Ich habe nämlich als Kind selbst Wunder erlebt. Ich habe Heilung mit meinen eigenen Augen gesehen. Aber ich habe mir gesagt, ja, ich glaube ja an Jesus. Und das kann ich ja auch privat, da brauche ich keine Gemeinde für. Ich glaube ja an ihn. Und ich kenne die Bibel ja. Und so bin ich dann also nicht mehr in den Gottesdienst gegangen und auch in keine Jugend, kein gar nichts. Bin von der Gemeinde also weggelaufen. Und in der Oberstufe hatte ich dann eine Liebesbeziehung zu einem Mädchen aus meiner Klasse. Und mit der hatte ich auch Sex. Und wir haben uns damals beide irgendwie als Christen bezeichnet, aber unsere Beziehung war nicht gerade christlich. Nach dem Abi sind wir dann beide ins Ausland gegangen, sie nach Neuseeland und ich nach Australien. Ist zwar nebeneinander, aber trotzdem ziemlich weit entfernt, musste ich feststellen, weil gerade über diese Entfernung war die Beziehung dann sehr, sehr schwer aufrechtzuerhalten. Haben uns immer mehr voneinander distanziert und sind letztendlich auch in eine Beziehungskrise gekommen. Es lag vor allem daran, dass wir über WhatsApp ganz unterschiedlich kommuniziert haben, aber auch an unterschiedlichen anderen Dingen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich in diese Beziehungskrise gerutscht bin, muss man ganz kurz. Fernsteuerung geht anscheinend nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich in diese Beziehungskrise gerutscht bin, war ich in Sydney. Und weil es mir zu dem Zeitpunkt echt nicht gut ging, bin ich dann in eine lokale Gemeinde gegangen. Und wer sich ein bisschen in der Gemeindelandschaft Australiens auskennt, der kann es vielleicht jetzt raten. Und zwar war das die Hillsong Church. Hillsong Church in Sydney, da hat es auch angefangen. Und ich bin dann dorthin gegangen, in den Gottesdienst, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe den Heiligen Geist irgendwie ganz intensiv gespürt. Aber ich bin auch in einen Hauskreis für junge Erwachsene gegangen. Und da ist eine ganz entscheidende Sache passiert. Und zwar haben die Geschwister da mir gesagt, dass Sex vor der Ehe Sünde ist. Und mir dadurch indirekt, dass ich ein Sünder bin. Und ich kann euch sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Sowas von überhaupt nicht. Ey, es war richtig ätzend und es war richtig unangenehm. Dann habe ich angefangen zu diskutieren, weil das steht ja überhaupt nicht in der Bibel. Und da, wo es steht, da ist es auch nicht mehr zeitgemäß. Und wenn man sich wirklich liebt, dann kann es ja nicht verboten sein. Und das verbietet ja sowieso eine One-Night-Stands und so weiter. Ey, ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich bin dann noch ein einziges Mal zu diesem Hauskreis hingegangen und danach nie wieder. Meine Beziehung ist dann während dem Auslandsjahr endgültig zerbrochen. Aber gerade diese Zeit, wo ich ein zerbrochenes Herz hatte, die hat der Herr genutzt, mir nach und nach mein Herz wiederherzustellen. Aber nicht zu diesem alten Herz, das ich vorher hatte, sondern er hat mir ein neues Herz gegeben. Ein Herz, das mehr und mehr erkennt, dass mein Bedürfnis nach perfekter Liebe niemals von einer Frau erfüllt werden wird, sondern nur von Gott selbst, der perfekten Liebe in Person. Ein Herz, das mehr und mehr erkennt, dass die Gebote Gottes, dass Gott uns diese Gebote nicht gegeben hat, um uns zu knechten oder damit er uns eins auswischen kann, damit es uns nicht so gut geht oder damit er drüber lachen kann oder was weiß ich, sondern er hat uns diese Gebote in seiner perfekten Liebe gegeben, weil sie gut für uns sind. Und das Ganze ist nicht auf einen Schlag passiert, sondern es war ein Prozess über Monate hinweg, den ich häufig gar nicht bewusst mitbekommen habe und auch jetzt erst im Rückblick so richtig erkenne. Und ich bin überzeugt davon, dass die Gebete meiner Eltern und auch meines Bruders da maßgeblich dran beteiligt waren. Ey, ohne die Gebete meiner Familie wäre ich jetzt heute Morgen nicht hier. Also ihr Lieben, betet, betet für eure Lieben. Zurück in Deutschland hatte ich dann nochmal ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar kam ich, das war hinten bei den Marienschwestern in Darmstadt, ins Gespräch mit einer älteren. Hinten in Darmstadt, Eberstadt, bei den Marienschwestern. Ins Gespräch mit einer älteren Christin. Völlig ungeplant. Und im Laufe des Gesprächs bestätigte mir diese, dass Sex vor der Ehe wirklich Sünde ist. Nur jetzt war mein Herz viel bereiter, das anzunehmen. Wo ich vorher noch komplett ablehnend reagiert habe, konnte ich es jetzt viel besser akzeptieren. Und ich habe diese Frau auch danach nie mehr wieder gesehen. Also das war absolut vom Herrn eingefädelt. Und so kam es dann, dass ich wenig später anerkannt habe, Sex vor der Ehe ist Sünde. Ich habe wirklich gesündigt. Und ich habe noch mehr Dinge getan in meinem Leben, die echt falsch waren. Ich bin ein Sünder. Die Dinge, die ich getan habe, sind der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und erst dann habe ich wirklich verstanden, was es bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er meine Schuld am Kreuz getragen hat. Dass er meine Bestrafung am Kreuz getragen hat. Für mich gestorben ist, damit mir vergeben werden kann. Und erst dann habe ich wirklich verstanden, dass ich dieses kostenlose Geschenk nur bei Jesus Christus finde. Ich habe also vor Gott meine Sünden bekannt, beziehungsweise anerkannt und ihn um Vergebung gebeten. Und das nennt man auch Buße. Ich habe Buße getan. Aber der Weg dahin, mir einzugestehen, dass ich Mist gebaut habe, dass ich gesündigt habe, der war alles andere als angenehm. Der war nicht super schön, der war nicht super happy, der war nicht ekstatisch. Ich habe nicht laut Halleluja gerufen, danke Herr, dass du mir endlich gezeigt hast, wie schlecht ich bin. Absolut nicht. Ich habe mit der Bibel gerungen. Ich habe mit anderen Christen gerungen. Ich habe mit Gott gerungen. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Aber wäre ich nicht durch diesen unangenehmen Prozess gegangen, hätte ich nie Buße getan. Ich hätte niemals Errettung erlangt. Ich wäre niemals erfüllt worden vom Heiligen Geist. Ich hätte niemals seine perfekte Liebe in meinem Herzen gespürt. Ich wäre niemals in Erfahrung dieses göttlichen Friedens gekommen, der seitdem so tief in meinem Herzen ist. Aber genau das ist passiert. Halleluja. Denn in diesem Zeitraum meiner Bekehrung ist geistlich etwas extrem Wichtiges passiert. Und zwar wurde ich von Neuem geboren. So wie es in Johannes 3, Vers 3 bis 5 beschrieben ist. Es ist an, ich mach's nochmal aus, nochmal an, Moment. Aber es ist ja da jetzt. Ja. Oh, jetzt habe ich's. Sehr schön. Da lesen wir in Johannes 3, Vers 3 bis 5. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Dieses von Neuem geboren werden, diese Wiedergeburt, ist also essentiell, um in den Himmel zu kommen. Sie ist der erste Schritt in ein neues Leben mit Gott. Jesus spricht hier von der Wiedergeburt aus Wasser und aus Geist. Und er bezieht sich hier sehr wahrscheinlich auf eine bekannte Prophetie in Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Da lesen wir, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wasser steht also hier metaphorisch für die Reinigung von unseren Sünden. Außerdem verheißt uns Gott hier ein neues Herz und einen neuen Geist, wodurch wir verändert werden und einen Sinneswandel bekommen und in Zukunft Gottes Gebote einhalten wollen. Und dieser Geist ist nicht irgendein Geist, sondern dieser Geist ist Gottes Geist, der Heilige Geist höchstpersönlich. Und genau das passiert, wenn du zum Glauben an Jesus Christus kommst. Du erkennst an, dass du gesündigt hast, dass du in deinem Leben echt Mist gebaut hast, dass du Schuld trägst und du bittest Gott um Verzeihung. Und er reinigt dich von allen deinen Sünden, von aller deiner Schuld, von jeglichem Mist, den du in deinem Leben gebaut hast. Er nimmt dein altes, dein steinernes Herz, das Gott gegenüber verhärtet war, und gibt dir ein neues Herz, ein Herz aus Fleisch und Blut, das in Zukunft für Gott schlägt. Und er gibt dir seinen Heiligen Geist, der dich nicht alleine lässt, sondern der dich auf Gottes Weg führt. Und das ist die Wiedergeburt. Das ist eine biblische Bekehrung, ein Neuanfang, ein Neustart, ein Restart, ein Neuanfang, ein neues Leben mit Gott. Halleluja. Und genau das drückt auch die Taufe aus. Man geht ins Wasser, taucht unter und begräbt seinen alten Menschen, symbolisch. Man lässt also das alte Leben im Wasser zurück und dann taucht man wieder auf als neuer Mensch, Und man steht auf zu einem neuen Leben. Und ihr Lieben, genau deswegen taufen wir mit Untertauchen. Weil nur die Wassertaufe mit Untertauchen das richtig ausdrückt. Das neue Leben ist radikal. Jesus sagt in Matthäus 16, 24, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ey, wenn du von Neuem geboren wirst, dann bedeutet das, dass du dein altes Leben komplett hinter dir lässt. Dein altes Leben, das von Sünde bestimmt war, ist jetzt nicht mehr. Unter das hast du einen Schlussstrich gesetzt. Du hast ein neues Leben mit Gott angefangen. Wenn du vorher wie ich in sexueller Sünde gelebt hast, dann lebst du jetzt in sexueller Reinheit. Wenn du vorher gelästert hast über andere Menschen, wenn du vorher gelogen hast, wenn du betrogen hast, wenn du, was weiß ich, für schlechte Dinge getan hast in deinem Leben, dann machst du das jetzt nicht mehr. Das gehört zu deinem alten Leben. Das ist abgehakt. Du fängst ein neues Leben an. Wenn du in deinem alten Leben die Menschen um dich herum zum Vorbild hattest und bei ihren Sünden mitgemacht hast und dich damit getröstet hast, dass die ja genauso schlecht sind wie du, dann hast du jetzt in deinem neuen Leben Jesus Christus als Vorbild und versuchst jeden Tag so zu werden wie er. Mein neues Leben in Jesus ist radikal. Ich bin stolz darauf, ein radikaler Christ zu sein. Und wenn jetzt bei euch anfangen, die Alarmglocken zu läuten und du denkst jetzt irgendwie an Kreuzzüge oder Dschihad oder Selbstmordattentäter, dann kann ich dich beruhigen. Ein radikaler Christ zu sein, heißt nicht radikal im Hassen, sondern radikal im Lieben. Radikal in guten Taten. Radikal, Gottes Gebote zu befolgen. Radikal in Heiligung. Das bedeutet das neue, radikale Leben. Aber das ist nicht alles. Es bedeutet noch mehr. Denn wenn du von Gott geboren wirst, dann hast du logischerweise auch einen neuen Vater. Und zwar Gott höchstpersönlich. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er, also Jesus, das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ihr Lieben, hier gibt's oft ein Missverständnis. Nicht alle Menschen sind Gottes Kinder. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, aber nicht alle Menschen sind Gottes Kinder. Kind Gottes zu werden ist etwas, das Jesus uns erst ermöglicht hat durch seinen Opfertod am Kreuz. Und was wir empfangen können, was wir werden können, indem wir Jesus als unseren Retter aufnehmen. Und das hört sich jetzt vielleicht für dich exklusiv an, aber ich möchte betonen, das ist es ganz und gar nicht. Denn dieses Angebot macht Jesus jedem Menschen. Gott als Vater zu haben, ist das Wertvollste, was ein Mensch haben kann. Das, was Adam und Eva im Garten Eden hatten, diese enge Beziehung zu ihrem Schöpfer und ihrem Vater, ist jetzt wiederhergestellt. Ich weiß nicht, aus welchen Familienverhältnissen du kommst und wie dein leiblicher Vater mit dir umgegangen ist. Aber lass mich dir sagen, dieser Vater verlässt dich nie. Dieser Vater hat immer ein offenes Ohr für dich. Du kannst immer zu ihm kommen. Er hat dich angenommen. Er liebt dich als sein Kind. Das Wort Gottes spricht dir zu. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 14 bis 16 und in Galater 4 bis 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Wir als Kinder Gottes dürfen unser Leben lang in unserer Beziehung mit unserem himmlischen Vater wachsen. Und grundsätzlich wächst man in der Beziehung mit einer Person, indem man erstens mit ihr kommuniziert, zweitens mehr über sie lernt und drittens mit ihr durch dick und dünn geht. Und das Gleiche können wir auch mit Gott tun. Erstens, wir können mit ihm kommunizieren, indem wir beten. Gott hört uns immer zu und Gott antwortet auch. Und das sollten wir jeden Tag in Anspruch nehmen. Wir sollten jeden Tag zu ihm beten und uns nach seiner Stimme ausstrecken. Zweitens, wir können mehr über Gott lernen, indem wir in der Bibel lesen. In der Bibel steht alles, was wir in diesem Leben über Gott wissen können. Und das ist echt viel. Und es reicht auch nicht, die Bibel nur einmal zu lesen und dann zu sagen, ja gut, hab's ja gelesen, ich kenn's ja. Sondern man muss die Bibel immer wieder lesen. Um sie richtig zu verstehen, müsst ihr sie immer wieder lesen. Ihr müsst die einzelnen Verse aufdröseln. Man muss ganze Kapitel studieren. Man muss ganze Bücher studieren. Man muss das Wort Gottes in sich aufnehmen. So liest man die Bibel richtig. So lernt man Gott kennen. In Johannes 6 lesen wir davon, dass einige Leute Jesus verließen und Jesus dann seinen Jüngern eine Frage stellte. Und zwar, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast Worte ewigen Lebens. Ey, wir haben hier ein Buch mit Worten ewigen Lebens. Es wäre ziemlich dumm, das im Regal verstauben zu lassen. Und letztendlich wachsen wir in unserer Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Drittens, indem wir mit ihm durch dick und dünn gehen. Das bedeutet, indem wir persönliche Erlebnisse mit ihm machen. Also zum Beispiel, indem wir Wunder mit ihm erleben. Das bedeutet aber auch, dass wir mit ihm häufig mal durch schlechte Zeiten gehen, durch schwierige Zeiten. Aber wenn wir dann an ihm festhalten, dann stärkt das unsere Gottesbeziehung enorm. Erlebnisse mit Gott sind Dinge, nach denen wir uns ausstrecken können und für die wir beten können. Aber natürlich steht es nicht in unserer Macht, die ganzen Wunder und Übernatürliches einfach herbeizurufen, sondern es ist allein Gottes Wille, das zu tun. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich mal eine Phase habe, wo ich sehr, sehr stark Gottes übernatürliches Wirken in meinem Leben erfahre, wo ich einige Wunder erlebe, wo ich Gottes Stimme sehr deutlich in meinem Leben höre und dann, dass ich wieder eine Phase habe, wo das Ganze fast gar nicht bis überhaupt nicht vorhanden ist. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Ich würde es auch gern wissen. Vermutlich werde ich es erst wissen, wenn ich beim Herrn bin. Aber ich bin mir sicher, dass jeder wiedergeborene Christ in seinem Leben immer wieder von Gott übernatürliche Offenbarungen geschenkt bekommt. Immer wieder übernatürliche Erlebnisse mit Gott bekommt. Lasst uns also dieses riesige Geschenk, dass Gott zu unserem liebenden Vater geworden ist, annehmen und in der Beziehung mit ihm wachsen, indem wir mit ihm kommunizieren, indem wir beten, indem wir mehr über ihn kennenlernen, indem wir sein Wort lesen und indem wir mit ihm durch dick und dünn gehen. Amen. Amen. Bei deiner Wiedergeburt wirst du aber nicht nur Kind Gottes, sondern du wirst in eine ganze Familie hineingeboren und bekommst damit neue Geschwister. Natürlich wird die Beziehung zu deiner biologischen Familie damit nicht außer Kraft gesetzt. Im Gegenteil, Gott möchte, dass du deine Eltern ehrst und dass du ein gutes Verhältnis mit deinen Geschwistern hast. Aber du hast jetzt nicht mehr nur noch leibliche Geschwister, sondern jetzt hast du auch geistliche Geschwister. Und das ist kein Wunschdenken, sondern das ist eine Realität vor Gott. Und als reale Brüder und Schwestern sollten wir uns auch genau so behandeln. Wir sind die Familie Gottes und wir haben ein gemeinsames Familienmotto. Die Liebe. Ich habe als Vorbereitung für meine Predigt einfach mal auf Google Bilder Liebe gegoogelt. Und das ist dabei rausgekommen. Oh, hier. Ein rotes Herz. Tauben, die mit ihren Schnäbeln ein Herz bilden. Rote Herzchenluftballons. Zwei Herzen in den Sand gemalt. Ein Mann und eine Frau, die mit ihren Händen ein Herz formen. Rosa Herzchen, sich küssende Pärchen. Ich glaube, ihr bekommt einen Eindruck davon, auf was ich da gestoßen bin. Und es war auch alles nur die erste Seite, ohne zu scrollen. Ich habe mir die Sache nicht rausgepickt. In unserer Gesellschaft denkt man bei dem Wort Liebe fast nur an romantische Liebe. Und dazu kommt noch, dass die meisten dabei ausschließlich an ein Gefühl denken. Aber das ist nur ein Teil von wahrer Liebe. Ich finde außerdem, dass durch dieses extrem romantische Bild Liebe ziemlich verweiblicht wurde, muss ich gestehen. Und versteht mich nicht falsch, ich habe grundsätzlich nichts gegen rote Herzchen, rosa Luftballons und Täubchen, die mit ihren Schnäbelchen ein Herzchen formen. Aber wenn man mit so einer Vorstellung ins Neue Testament geht, dann versteht man die Liebe, die wir als Geschwister zueinander haben sollten, falsch. In 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7 lesen wir: Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist das sogenannte hohe Lied der Liebe. Ich glaube nicht, dass man das hohe Lied der Liebe als Test für Liebespaare nehmen sollte, um zu gucken, ob sie wirklich wahre Liebe zueinander haben und ob sie bald heiraten sollten. Absolut nicht. Ich glaube, das wird hier gar nicht beschrieben. Hier wird die Liebe beschrieben, die wir als Geschwister Gottes zueinander haben sollten. Ey, wenn das so wäre, wenn das wirklich ein Test wäre für Liebespaare, dann könnte niemand heiraten. Die Liebe ist langmütig und gütig, beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, ist nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Nee, hier wird die Liebe beschrieben, die wir als Familie Gottes untereinander haben sollten. Man sollte jetzt aber auch nicht den Fehler begehen und anfangen, bei sich diese Liebe als Gefühl zu suchen. Die Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern ist weniger ein Gefühl, worauf du warten solltest, sondern eine bewusste Entscheidung, diese Liebe in die Tat umzusetzen. In 1. Johannes 3, Vers 18 lesen wir: Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und Johannes 15, Vers 13: Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr Lieben, Liebe ist praktisch. Wahre Liebe bedeutet, dass du dich bewusst dafür entscheidest, Liebe in die Tat umzusetzen. Das bedeutet, dass man nicht nur zu seiner Frau "Ich liebe dich" sagt und sich dann auf dem Sofa bequem macht und die Frau einfach die Küche aufräumen lässt, sondern dass man aufsteht und ihr dabei hilft. Das bedeutet, dass man nicht nur Ja und Amen zur Bruderliebe sagt, sondern dass man nach seinen Glaubensgeschwistern fragt und sich um sie kümmert, wie das in einer echten Familie passiert. Das bedeutet, dass man nicht nur sagt: Ja, wir wollen diese Liebe weitergeben, ja, wir wollen, dass unsere Gemeinde wächst, sondern dass man nach dem Gottesdienst aktiv auf Gäste zugeht und sie in die Familie aufnimmt. Das bedeutet, dass man nicht nur von Jesu Liebe und Aufopferung spricht, sondern dass man ihm darin nachfolgt und Zeit und Geld für die Gemeindearbeit aufopfert, für diese neue Familie, in die Gott uns gestellt hat. Und wenn du jetzt hier sitzt und darauf wartest, dass du diese Liebe für deine Geschwister in der Gemeinde verspürst und erst dann anfängst, ihnen Gutes zu tun, dann wartest du umsonst. So häufig heißt wahre Liebe, sich gegen seine Gefühle für die Liebestat zu entscheiden. Dass man sich gegen seine Faulheit, seine Müdigkeit, seine Antipathie, seine Genervtheit entscheidet und seinem Bruder oder seiner Schwester trotzdem dient. Und interessanterweise folgt ganz oft das Gefühl dann der Tat, dass wenn du deinem Bruder wirklich gedient hast, dass du dann hinterher plötzlich Liebe für ihn verspürst. Das ist Gottes Gnade. Mir ist allerdings bewusst, dass Texte wie das Hohelied der Liebe ein Ideal beschreiben, was wir so niemals erreichen werden. Mir geht es auch so, immer wieder, dass ich mich unter Christen nicht so geliebt fühle, wie das in einer echten Familie der Fall sein sollte. Und leider erlebe ich auch immer wieder, wie geistliche Geschwister sich zwar so streiten wie echte Geschwister, sich aber nicht genauso wieder zusammensetzen und aussprechen und sich wieder vergeben wie echte Geschwister. Ihr Lieben, ich brauche euch keinen Vortrag darüber halten, dass die Gemeinschaft in unserer Gemeinde weit hinter dem Ideal zurückbleibt. Und Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben genau dazu etwas geschrieben, was mir echt hängen geblieben ist. Und zwar schreibt er, nicht die Erfahrung der christlichen Bruderschaft, sondern der feste und gewisse Glaube an die Bruderschaft hält uns zusammen. Nicht die Erfahrung der christlichen Bruderschaft, sondern der feste und gewisse Glaube an die Bruderschaft hält uns zusammen. Und um diesen Glauben zu wecken, ist es immer wieder wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, wer wir eigentlich sind. Wir sind die Familie Gottes, Brüder und Schwestern durch Jesus Christus, mit einem gemeinsamen Vater, dem Schöpfer des Universums, berufen zur Liebe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, Vers 35. Liebe Geschwister, wir als Familie Gottes haben auch einen gemeinsamen Job, ein gemeinsames Familiengewerbe. Das war übrigens in der antiken Welt nichts Besonderes. Das hatten die Familien damals alle. Ein Haushalt hat sich ein Gewerbe geteilt und das dazugehörige Geschäft war dann häufig auch im Wohnhaus integriert und war dann vorne an der Straße. Und so haben auch wir als Familie Gottes, als Haushalt Gottes, ein gemeinsames Familiengewerbe, einen gemeinsamen Job, zu dem wir berufen sind. Und unsere Jobbeschreibung steht unter anderem in Markus 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ihr Lieben, zur ganzen Schöpfung gehört Darmstadt, dazu gehören unsere Freunde, dazu gehören unsere Familien, Unbekannte, Leute, denen wir auf der Straße begegnen, aber einfach jeder, mit dem wir in Kontakt kommen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde Gottes. Wir sind kein exklusiver Club, wir sind kein Selbsthilfeverein, wir sind kein Self-Running System. Die Familie Gottes soll wachsen und dazu sind wir berufen. In die Familie Gottes kann man aber nur hineingeboren werden. Und das geht nur, wenn man erkennt, dass man einen Neustart im Leben braucht, dass man diese Wiedergeburt braucht. Das geht also nur, wenn man erkennt, dass man Vergebung braucht. In anderen Worten, dass man erkennt, dass man selbst Mist gebaut hat im Leben, dass man gesündigt hat und es braucht, von Gott gereinigt zu werden. Diesen Neustart im Leben braucht. Es ist also unser Job als Familie Gottes, Menschen zu dieser Buße zu führen. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir gerne auf anderen Leuten rumhacken, sondern weil nur so Wiedergeburt geschehen kann. Ey, die Menschen um uns herum, die haben es verdient, ein Kind Gottes zu werden. Die haben es genauso verdient, wie wir, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Und das ist unser Auftrag. Und wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst bist, und du bist noch kein Teil der Familie Gottes. Du hast noch nicht diese Wiedergeburt erlebt. Du hast noch nicht diesen Neustart im Leben gehabt. Dann möchte ich dich ermutigen, das für dich anzunehmen. Dass du vor Gott kommst, dass du bekennst, was du falsch gemacht hast im Leben, für was du Vergebung brauchst. Und dass du Gott um Vergebung bittest. Und er wird dir vergeben, weil genau dafür ist Jesus gestorben. Er ist am Kreuz gestorben, um deine Strafe zu tragen, damit dir einfach so vergeben werden kann, als kostenloses Geschenk. Und dann wird er dich reinwaschen von aller Sünde. Er wird dir ein neues Herz geben und seinen Heiligen Geist in dich legen. Er wird dich zu seinem geliebten Kind machen. Und wenn du gerade im Livestream zuguckst oder auch wenn du heute Morgen hier bist und das betrifft dich, dann möchte ich dich dazu einladen, einfach Kontakt mit uns aufzunehmen. Sprich uns an. Wir haben nachher hinten die beiden Türen, da ist unser Gebetsteam. Ich glaube, die Moni ist es heute. Die betet gerne für euch. Du kannst alle Fragen stellen, die du hast, selbst wenn du dich jetzt noch nicht für Jesus entschieden hast. Stell Fragen, löchere uns mit Fragen, ringe mit uns, diskutiere mit uns. Ich habe es auch getan. Nur so findest du die Wahrheit heraus. Und wenn du jetzt gerade im Livestream zuguckst, wir haben Facebook, wir haben unser Kontaktformular auf der Website fcg-darmstadt.de. Kontaktiere uns gerne mit allen Fragen, auch gerne mit den nächsten Schritten. Wenn ihr euch für ein neues Leben entschieden habt, wenn ihr getauft werden möchtet, kontaktiert uns. Wir begleiten euch gerne. Ich habe am Anfang gesagt, dass Christ zu werden unangenehm ist. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen wirst. Es gibt nichts, was sich mehr lohnt. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir für alles, was du tust. Ich danke dir, dass du uns reingewaschen hast von allen Sünden, dass nichts zu schlimm ist für dich, sondern dass du alles vergibst, Herr. Ich danke dir, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast, dass du unser liebender Vater geworden bist, der uns zuhört, der mit uns geht, der uns hilft, zu dem wir immer kommen können, der uns angenommen hat. Und ich danke dir, dass wir eine neue Familie bekommen haben, dass wir neue Geschwister bekommen haben. Herr, du siehst, dass es nicht immer leicht ist, als Familie Gottes zu leben. Dass es nicht immer leicht ist, sich wirklich wie Geschwister zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du uns darin unterstützt und dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir zur Liebe berufen sind. Dass du die perfekte Liebe in Person bist und dass wir mehr und mehr danach streben, so zu sein wie du. Und ich möchte jetzt auch ganz spezifisch für die Leute beten, die dich noch nicht als ihren Retter angenommen haben, die noch nicht wiedergeboren wurden. Herr, bitte arbeite an ihrem Herzen. Bitte führe sie zur Wahrheit. Lass sie erkennen, dass du Liebe bist. Lass sie erkennen, wie gut du bist, dass du ihnen vergeben möchtest und dass du sie aufnehmen willst mit offenen Armen hinein in deine Familie. Und Herr, wir beten heute Morgen, wie auch immer, in deinem heiligen Namen. Im Namen Jesu beten wir. Amen.